Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, liebe Khudan-Brüder, und willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Nuruddin-Podcasts Khutba Rewind. Ich begrüße ganz herzlich neben mir im Rabisab, Asib Umansab. Assalamu alaikum. Jim Rabisab. In der vergangenen Freitagsansprache sprach unser geliebter Imam Suraktus über, ja, die Hintergründe der Eroberung Mekkas. Und damit eingehend auch über die großartige Prophezeiung, die Allah Ta'ala dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und seinen Gefährten bereits vorab gegeben hat. Ja, dieser große Sieg, auch Fadl Azim genannt, über die Eroberung Mekkas, über den der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bereits an dem Tag Kenntnis von Allah Ta'ala bekam, als er Mekka verlassen musste, dass er eines Tages auch Mekka wieder zurückerobern würde. Und mit welch großer Barmherzigkeit das war. Dergleichen suchen wir in der Menschheitsgeschichte nach dieser Barmherzigkeit und Gnade durch den heiligen Propheten, sallallahu alaihi wasallam.
Ja, genau, das ist ein, also wenn wir uns jetzt ein bisschen anschauen, die vergangenen Ansprachen, wo es ja immer wieder um verschiedene Expeditionen etc. ja ging. Und all diese zielten darauf hinaus, dass dieser große Einzug in Mekka stattfindet. Natürlich auf einer friedlichen Art und Weise, das wird dann auch deutlich werden in den Ansprachen, die über Fatah Makkah, über die Eroberung Mekkas kommen, wie barmherzig der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam in dem Moment, wo jeder, der die Macht hätte, vielleicht anders reagiert hätte. Aber das wird ja inshallah noch kommen. Aber was interessant ist, was Rasul in der Freitagsansprache ja auch erwähnt hat, durch einen Auszug von Hazrat Muslim oder radhiyallahu anhu, dass so gewisse Verse schon in sich schon viel früher diese Anzeichen hatten, dass letztendlich die Eroberung Mekkas durch den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam stattfindet und Allah den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam dort wieder zurückbringen wird, wo er vertrieben, in Anführungszeichen, vertrieben wurde. Ja, und der Vers, wo Allah Ta'ala im Heiligen Koran ja auch sagt, innallazi faraza alayka al-Quran radduka ila ma'ad, also derjenige, also der Gott, der den Koran auf dich verpflichtet hat, für dich verpflichtet hat, er wird dich sicherlich eines Tages zurück an dieser Stätte bringen. Und das ist auch eine großartige Botschaft und Prophezeiung aus dem Heiligen Koran, die viele auch immer wieder verwenden, um zu beweisen, dass der Koran tatsächlich ein Buch ist, was nicht von dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam erfunden wurde, sondern ja verschiedene Prophezeiungen darin beinhaltet waren und davon auch eine dieser Prophezeiungen, dass er letztendlich irgendwann nach Mekka zurückkehren wird.
Ja, also auch hier sehen wir wieder, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Auskunft über das Verborgene gab, welche er von Allah Ta'ala im Vorfeld erhalten hatte. Und genau das traf ein, was der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam vorhergesagt hatte. Also auch hier sehen wir einen eindeutigen Beweis, einen großen Beweis für das Prophetentum des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Ein Aspekt, den ich ganz interessant fand in der vergangenen Khutbah, war auch immer wieder dieser Aspekt, dass Allah Ta'ala das Versprechen gegeben hat, aber was auch damit einhergeht, nämlich die Gebete und die eigenen Anstrengungen. Nämlich, dass es nicht ausreicht, dass Allah das Versprechen gegeben hat, also Allah Ta'ala gibt das Versprechen, aber damit sind auch die eigenen Anstrengungen, die Opfer und die eigene Mühe verbunden, damit Allah Ta'ala auch seinen Segen gibt. Denn man darf ja nicht vergessen, was Rasul auch in dieser Ansprache genannt hat, auch das Volk Mose al-Islam hat ja auch seine Versprechen. Ne? Und wir wissen ja auch aus dem Heiligen Koran, wie das Volk von Mose al-Islam reagiert hatte, nämlich als ihnen gesagt wurde, dass sie dorthin gehen sollen zum versprochenen Land und kämpfen sollen, hatten sie ja gesagt, ja, wenn wir das Versprechen von deinem Gott erhalten haben, dann geh du doch mit deinem Gott und kämpft. Wir sitzen hier, warten, ihr habt ihr das Versprechen gemacht. Und das Interessante war, dass Surya dann auch hier gesagt hatte, vielleicht im ersten Moment betrachtet macht das Sinn, weil man bekommt ja ein Versprechen, warum soll ich jetzt etwas dafür tun? Aber wenn man sich das genauer anschaut, vor allem in diesem Kontext, dann hat ja Allah Ta'ala im ersten Moment ein Versprechen gegeben. Der Unterschied ist ja nämlich zwischen dem Versprechen Allahs und Versprechen eines Menschen, dass wir nur das versprechen können, worüber wir halt eine gewisse Aussicht haben. Aber Allah Ta'ala kann es über das Verborgene hat. Und dass das auch dann wieder mit eigenen Opfern und Bemühungen verbunden ist. Und dass das Volk von Hazrat Musa al-Islam nicht diesem Versprechen nachgekommen ist, indem es halt eigene Anstrengungen unternommen hat.
Ja, ich hatte den Punkt schon vergessen gehabt. Und das ist das Schöne an der Khutba, in Anführungszeichen, dass es so viele interessante Punkte sind. Sie haben es erwähnt, jetzt ist es mir wieder eingefallen, ja. Aber wie wichtig der Punkt auch war, den hatte ich mir auch, als ich mir den gehört hatte, auch mir so gemerkt gehabt eigentlich, dass sozusagen das auch auf uns jetzt als Ahmadis bezogen ist. Wir haben viele Prophezeiungen des weißen Messias, salam, die mit dabei sind. Ja? Und eine berühmte ist ja, dass nicht einmal 300 Jahre vergehen werden, wo die gesamte Welt die Jamaat der Ahmadiyya kennen und anerkennen wird und die meisten auch einen Teil davon sein werden. Sohn möge Allah sein Helfer sein, hat vor einigen Jahren bei Deswegh Betasuri ja auch gesagt, ich glaube, mit Kababi, einer Gruppe aus Kababi sprechend, dass die nächsten 20, 25 Jahre sehr interessant sind hinsichtlich der Entwicklung der Jamaat und in dieser Zeit oder nach dieser Zeit tatsächlich eine große Mehrheit auf der Welt erkennen wird, dass es die Jamaat Ahmadiyya gibt, beziehungsweise auch eintreten wird. Der dritte Khalif hat damals, als er hier in Deutschland eine Ansprache gehalten hat, 50 Jahre gegeben gehabt. Nach diesen 50 Jahren kommt eine große Veränderungen vorher und die stehen auch sehr, sehr nahe. Aber diese Prophezeiungen gibt es, aber eben deswegen sind auch diese Freitagsansprachen interessant, ja? Um uns auch aufzuwecken als Ahmadis, von nichts kommt nichts, es wird nicht von sich selber kommen. Es kann auch sein, dass es nicht passiert, aber dann ist nicht Allah oder Allahs Khalif dran schuld, in Anführungszeichen, sondern wir, die letztendlich das umsetzen müssen, ja? Und ich meine auch, mich dunkel zu ändern, das hat das halt auch Rasul in der Freitagsansprache erwähnt gehabt. Also, solange man keine Anstrengungen dafür unternimmt, wird auch nichts passieren. Das ist ein Naturgesetz. Du kannst nicht etwas erreichen, solange du einfach da sitzt und sagst, das wird einfach auf mich zukommen. Und das Beispiel mit Hazrat Musa al-Islam ist interessant, dass Allah dann 40 Jahre gesagt hat, 40 Jahre werdet ihr in das Land, was euch versprochen wurde, nicht mehr einkehren. Und das Muslimat hat das gut erklärt. Ich habe am Anfang nie verstanden, warum genau 40 Jahre. Damit ist eine Generation gemeint. 40 Jahre braucht eine Generation, um quasi ausgewechselt zu werden. Ja? Also es sind manchmal Generationen, die nachkommen, die Dinge wiederum verändern. Wir als Ahmadis sollten aber und wir als Khodam auch, glaube ich, vor allem, ne, dass uns ein bisschen bewusst werden, dass wir eine große Aufgabe haben. Und wir einen Propheten uns zugehörig fühlen, der für die jetzige Zeit gekommen ist und ein großartiger Prophet unter dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn man sich die Ränge anschaut, ja, also alle Propheten sind nur für ein Volk gekommen, außer zwei: der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam. Dementsprechend haben die auch ihren Rang, ja, und wir sind diejenigen, die auch diesen Propheten auch angehören, deren Gemeinde angehören. Deswegen auch die Pflicht für uns, an uns zu arbeiten. Und da spreche ich mich natürlich als erstes selber an. Wenn ich schaue, sehe ich genug Lücken bei mir. Aber ich glaube, gemeinsam können wir das schaffen. Alhamdulillah, allgemein sehe ich, gehen wir in eine richtige Richtung. Aber wir müssen auch viel tun.
Ich glaube, ein Punkt, der hier auch ganz interessant ist, woran mich das hier auch wieder zurückerinnert. Es war eine Freitagsansprache in den USA. Das war damals die erste große Reise von Husura öfters wieder. Auch damals in diesem historischen Ort Zion, wo Husura auch die Freitagsansprache hielt, was auch eine Fata Azim war, des verheißenen Messias al-Islam über Dawi und die Gegnerschaft damals. Und da hat Hazrat auch in der Freitagsansprache erwähnt, dass die Versprechen von Allah Dalla ja mit dem verheißenen Messias al-Islam und der Jamaat sind, aber, und das heißt nicht, dass wir dafür nichts tun müssten, sondern dass Allah Dalla auch andere Völker erheben kann und wehrt, wenn wir keine Anstrengungen unternehmen. Und da ist, glaube ich, dann auch natürlich Selbstreflexion gefragt, in sich selber hineinzugehen, welche Kapazitäten hat man? Und was tut man dafür? Und als Hazrat damals diese Worte genannt hat, in sein, das war schon ein kleiner Schauer über den Rücken. Und der mir so lief, weil Hazrat das ganz klar aufgesprochen hatte. auch ja eine indirekte Warnung halt, ne? Also die Versprechen sind ganz klar mit dem verheißenen Messias Alaihissalam, aber damit sind auch die Bedingungen geknüpft und eine ist ganz deutlich, dass wir auch eigene Anstrengungen unternehmen und uns nicht davon blenden lassen, dass wir uns einfach hinsetzen können und alles wird schon seinen Lauf nehmen. Sura Abdus hatte zum Ende der Ansprache, ja, die letzte Viertelstunde auch einen geehrten Mitglied der Jamaat gedacht, einen Märtyrer, Dr. Sheikh Mohammed Mahmoud Saib aus Hirgutta, der kürzlich auch zum Märtyrer gemacht wurde durch die Feinde der Jamaat. Er war ein sehr ehrenwerter Doktor, der nach dem Freitagsgebet auf dem Weg zu seinem Büro im Krankenhaus war, als sein Verfolger im Flur hinterrücks ihm zwei Kugeln durch den Rücken schoss und danach auch floh. Und wir alle haben es in der Khutba gehört, welche hohen moralischen Eigenschaften der Märtyrer Dr. Saab hatte, welche auch durch viele, was ich persönlich gesehen hatte, durch Nicht-Ahmadis, auch in Social Media, auch genannt wurden. Und das ist wieder zum einerseits sehr traurig zu sehen, das Leid Ahmadis in Pakistan, der Zustand des Landes aufgrund dieser Barbareien der Extremisten. Aber auf der anderen Seite, und das hatten wir in den vergangenen Wochen ja auch schon gesprochen, welche hohen und edlen, ja, Charaktereigenschaften eigentlich dieser Märtyrer haben.
Das ist auch interessant und ich habe manchmal das Gefühl, dass einige, wenn Herr Sud über diejenigen, die verstorben sind, berichtet, das so ein bisschen auf die leichte Schulter nehmen oder das nicht eher als so den richtigen Teil der Khutba mit ansehen, sondern etwas Formelles, was passiert. Persönlich sehe ich das komplett anders, weil nicht jeder über jeden Tod beziehungsweise über jeden berichtet Herr Sud das auch, ja. Auch nur wirklich der, der es würdig ist. Und wenn es zu den Shuhada kommt, also diejenigen, die den Märtyrertod erleben, die sind nochmal ganz speziell. Bisher, ich meine, bin 32, man hat viele Freitagsansprachen von der Sudak das gehört und immer viel, man hat auch die Zeit von Lahore miterlebt, etc. Immer wieder gab es Märtyrer. Und ich habe nie über einen Märtyrer gehört, dass er ein Durchschnitts-Ahmadi war. Also mit Durchschnitts-Ahmadi meine ich jemand, der sozusagen nicht sehr weit in seiner Spiritualität vorangeschritten war. Ja, ich glaube, Durchschnitts-Ahmadi ist nicht das richtige Wort, weil ein Durchschnitts-Ahmadi ist ein guter Ahmadi. Ja, damit meine ich eher jemand, der sowohl in der Welt unterwegs ist, gewisse religiöse Verpflichtungen nachgeht, aber auch viele weltliche nachgeht und das alles so ein bisschen auf die leichte Schulter nimmt. Ich habe immer gesehen, dass an jeder Schahid, dessen Leben Hasul erwähnt hat, er immer sehr, sehr großartige Qualitäten mit sich gebracht hat. Und sehr, sehr oft schon vorher diese Menschen wussten oder der Umkreis, dass Allah ihnen diesen hohen Rang geben wird. Und bei Dr. Saab hier aus Salgoda auch der gleiche Fall. Ja. Es sind also Allah. Sucht quasi die Personen aus, die er diesen Rang schenkt. Es ist nicht per Zufall, dass jeder Schahid wird. Ja, der ist einfach in Pakistan gibt es Anfeindungen und er ist in dem Dorf gelaufen und jemand hat ihn von hinten erschossen. Diesen Rang eines Schahids, Allah Tala, wirklich wie so Pinpoint, so er sagt, okay, den, den, den und den. Ja, also man merkt das, weil das sind Menschen, die haben Charaktereigenschaften, die sind wirklich auf einem anderen Level. Deswegen, wenn er so immer über diese Menschen berichtet, das Gute daran ist, dass man auch an sich so ein bisschen messen kann. Okay, das sind die Leute, die in den Augen Allahs einen gewissen Rang erreicht haben. Das heißt, lebendige Beispiele in anderer Art und Weise gesagt. Wie sehr komme ich diesen lebendigen Beispielen denn nahe? Was haben sie gemacht, um das zu erreichen? Ja, Rasul erwähnt auf der einen Seite die Sahaba, die sie damals das erreicht haben, wie sie Gott nahe gekommen sind. Aber genau das Ebenbild eines Sahabis gibt es auch heute noch. Das sind diese Menschen, die Hasul immer erwähnt, die sozusagen verstorben sind, die Großartiges geleistet haben. Und wenn wir uns die Biografie von Dr. Saab anschauen, die Hasul erwähnt hat, ja, also alle haben erwähnt, dass er zum Beispiel, er war, glaube ich, ein Internist. Ein sehr großer Spezialist, also jemand, der hätte in einer anderen Klinik vielleicht viel mehr verdienen können, im Ausland viel verdienen können. Aber das war nicht seine Priorität. Er ist in Salgoda in einer Klinik gewesen, damit er auch Menschen helfen kann. Also das war so sein Aim, das war so sein Ziel. Und vielen Menschen, die nicht viel haben, hat er auch geholfen, indem er vieles auch einfach an Rechnungen gar nicht eingereicht hat, beziehungsweise an Rechnungen gar nicht erstellt hat, sondern diese auch für sich übernommen hat, so, beziehungsweise von seiner eigenen Tasche. Ja. Also Dr. House Harbour hatte sehr, sehr viele Eigenschaften gehabt, und eine, die nochmal besonders hervorgestochen ist, die auch Resul erwähnt hat, ist, dass er jede Freitagsansprache Notizen davon gemacht hat. Und das war, glaube ich, sehr, sehr interessant, dass ein Mensch, der schon Kinder hat, die bereits verheiratet sind, ja, gestanden im Leben ist, schlau ist, Arzt ist, er denkt nicht so, okay, ich habe schon etwas in meinem Leben erreicht, jetzt brauche ich das von Khilafat nicht, ich brauche die Rechtsleitung nicht, oder ich höre sie mir nur an und dann war es das. Sondern er nimmt sie sehr genau. Und hat sie auch weitergegeben und hat auch an seiner Tochter das gesagt, dass wenn sie in ihre Schwiegerfamilie geht, an einer neuen Stelle, dann soll sie auch dort mit der Jamaat verknüpft bleiben. Ja, also das zeigt, dass diese Menschen wirklich sehr, sehr großartige, edle Charakter hatten, weswegen Allah sie auch für diesen Rang letztendlich auch auserwählt hat.
Und genau das hat Dr. Rizab gelebt, was Sur der Khudama-Madia wenige Kilometer von diesem Ort, Umrabisab, uns vor einigen Jahren angewiesen hatte, die Khudama auch in Deutschland ansprechen, die Fast der Khilafat. Genau das ist Schutz des Khilafat, den Worten des Khalifen zuzuhören, zu lauschen, danach zu handeln und auch andere liebevoll dazu ermahnen. Und genau das ist das Schöne, dass wir anhand dieser Beispiele der Märtyrer auch sehen können. Es gibt sie auch heute noch unter uns. Es ist auch heute noch möglich, einerseits das Weltliche zu bekommen, aber auch den Glauben. Und wenn man das Weltliche erhalten hat, das auch dann richtig anzuwenden. Weil den Dienst, den er an der Menschheit gezeigt hat, unabhängig von Religion, Herkunft, wie auch immer, dass er selber auch finanzielle Opfer für andere Menschen, für die Schöpfung geleistet hat, das zeigt einfach auch deine großartige Liebe und Hingabe an der Menschheit, an der Schöpfung Allahs. Wir kommen auch zum Ende. Ich bedanke mich für die heutige Ausgabe. Wir hören uns inshallah wieder nächste Woche bei einer neuen Folge. Assalamu alaikum.